Für die heutige Predigt habe ich eine Überschrift gewählt und ich werde anhand dieser Überschrift versuchen, diesen Text mit Weihnachten zu verbinden. Die Überschrift lautet: Im Kleinen verborgen. Im Kleinen verborgen, bei meinem ersten Punkt, da möchte ich mich mit der Stadt Kolossee, an die dieser Brief geschrieben wurde, möchte ich mich mit ihrer Geschichte ein Stück weit befassen. Denn die Stadt Kolossee war einmal eine bedeutende Stadt. Allerdings hat sie im Lauf der Zeit an Bedeutung verloren und auch an Einfluss verloren. Sie steht im Schatten ihrer Nachbarstädte. Eine dieser Nachbarstädte wird auch im Predigttext genannt. Es ist die Stadt Laodicea. Und ich habe erst vor kurzem über einen anderen Text gepredigt, wo es um Laodicea geht. Dort haben wir gehört, dass Laodicea sehr reich geworden ist, weil sie geschickt Handel betrieben haben und an einer günstigen Handelsstraße liegen und einfach wirtschaftlich total gut dastehen. Kolossee steht daneben und im Schatten dieser großen Stadt. Es gibt noch eine zweite Stadt, die nennt sich Hierapolis. Das ist ein Thermen- und Kurort. Dorthin ist man gegangen, wenn man sich entspannen wollte, zu den heißen Quellen, denen auch eine heilende oder eine heilige Wirkung zugesprochen war. Wiederum daneben im Schatten steht das kleine Städtchen Kolossee. Kolossee hat im Vergleich zu diesen anderen beiden Städten nicht viel zu bieten. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Man ist maximal auf der Durchreise mal so schnell dran vorbeigehuscht. Neben den großen Nachbarstädten ist Kolossee im Kleinen verborgen und wird nahezu übersehen. Und so ist es. So betrachtet ist es außergewöhnlich, dass wir einen Brief an dieses kleine Städtchen haben oder an die Gemeinde in diesem kleinen Städtchen. Dass es einen Brief an die Kolosser gibt, ist überraschend, weil die Briefe richten sich ansonsten an die großen Städte, dort wo Paulus seine Gemeinden gegründet hat. Ich denke da an die Gemeinde in Korinth oder in Rom oder Thessaloniki oder Ephesus. Das sind die großen Namen der großen Städte. Für diese Gemeinden haben wir einen Brief. Aber eben auch für das kleine Städtchen Kolossee. Und es ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass der Apostel Paulus vermutlich nie persönlich in diesem kleinen Städtchen war. Es ist zu klein, zu unbedeutend, zu weit weg im Inneren, im Landesinneren, zu weit weg von den Orten, wo das Leben pulsiert. Und Ephesus, die nächstgrößere Stadt in der Gegend, ist knapp 100 Kilometer entfernt. Paulus hat sein Hauptaugenmerk auf diese großen Zentren gelegt. Dort war er missionarisch aktiv, dort hat er versucht, Menschen vom Glauben zu überzeugen. Wenn Paulus also in unserem Predigttext davon spricht, dass er körperlich abwesend ist, dann beschreibt es nicht nur den einen Moment, wo er einen Brief schreibt, weil er körperlich nicht nach Kolossee reisen kann, sondern es beschreibt vielmehr den generellen Zustand, dass er wohl nie in Kolossee gewesen ist. Und darum bemüht er sich auch am Anfang von unserem Predigttext, sich so stark zu erklären, warum ihm denn diese Gemeinde am Herzen liegt, obwohl sie ihn gar nicht kennen. Wenn man einen Schritt zurückgeht und sich die Gesamtsituation anschaut, dann finde ich, entdeckt man auch eine gewisse Ironie. Da ist der Paulus in den großen Städten und rackert sich ab, um dort Menschen von Jesus zu erzählen. Und plötzlich ploppen in der Pampa irgendwo in einem kleinen Nebenort plötzlich Gemeinden aus dem Boden, weil jemand anders dort das Evangelium verkündet hat. Verborgen im Kleinen ist da eine christliche Gemeinde gewachsen. Da haben Menschen zu Gott gefunden. Neues Leben und neue Hoffnung ist entstanden. Warum spreche ich jetzt so lange über dieses kleine Städtchen Kolossee? Ich glaube, das liegt daran, dass es auch heute noch von Bedeutung ist. Wir sind als kleine Gemeinde hier am Land, stehen im Schatten von großen Städten, wo sich das Leben abspielt, Wels, Linz, Wien, dort, wo politische oder kirchenpolitische Entscheidungen getroffen werden, die uns dann alle wiederum betreffen. Und da kann man schon mal das Gefühl bekommen, dass man irgendwie so im Kleinen lebend, dass es doch eigentlich voll unwichtig ist, voll unbedeutend. Das fühlt sich vielleicht menschlich so an, aber aus Gottes Perspektive ist es nicht unwichtig, was hier im Kleinen, im Verborgenen passiert. Dort, wo Glaube gelebt wird, dort, wo Liebe geteilt wird, dort, wo die frohe Botschaft von Gott verbreitet wird, da passiert etwas Wunderbares. selbst wenn es im Kleinen ist. Denn dort wird das Geheimnis Gottes ein Stück weit offenbar und sichtbarer. Und das finde ich tröstlich, jetzt nicht nur auf der Gemeindeebene, sondern auch in Bezug auf mein eigenes Leben. Manchmal fühlt man sich klein neben den Menschen, die um einen herum sind und wo man sich denkt, boah, cool, und was die alle können und was die sind und was die schon gesehen und erlebt haben, wie sie glauben. Da fühlt man sich manchmal ein Stück weit klein. Und dann finde ich es tröstlich, wenn ich an die Stadt Kolossee denke und wo ich mir denke, auch im Kleinen passieren wunderbare Dinge. Ich brauche mich nicht immer groß zu fühlen. Wie wichtig das Kleine ist und die Dinge, die im Kleinen und im Verborgenen passieren, das sehen wir nicht nur an dieser Stadt Kolossee, sondern auch an einer Stadt, die wir aus der Weihnachtsgeschichte sehr gut kennen. Denn dort geht es um das Städtchen Bethlehem, das plötzlich im Rampenlicht steht. Der Prophet Micha hat es schon angekündigt: Bethlehem, du kleine Stadt, unbedeutend bist du, aber aus dir soll der Messias kommen. Ihr habt vermutlich die Weihnachtsgeschichte entweder vor kurzem gehört oder ihr kennt sie auswendig. Ich möchte sie jetzt da nicht nochmal groß wiederholen, aber ich möchte in meinem nächsten Punkt auf eine theologische Bedeutung von dieser Weihnachtsgeschichte eingehen. Denn auch dort geht es darum, dass etwas im Kleinen verborgen ist, nämlich das Geheimnis von Gott in Jesus. In unserem Predigttext habe ich da so drei Phrasen gefunden. Ich lese jetzt einfach nochmal kurz vor. Da wird in Vers 2 davon gesprochen, das Geheimnis Gottes, das in Christus verborgen liegt. Dann in Vers 3 lesen wir von den Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis, die in Christus sind. Und in Vers 9 davon, dass die ganze Fülle Gottes in Christus gegenwärtig ist. Das ist theologisch schlau und alles richtig, aber doch irgendwie auch recht blumig ausgedrückt. Und um ehrlich zu sein, finde ich es auch recht schwer zu verstehen, was damit jetzt eigentlich wirklich gemeint ist. Es ist nicht sonderlich anschaulich. Und ich möchte mich darum jetzt diesen Block mit einer Frage nähern, die vielleicht aus einer ganz anderen Richtung das Thema nochmal beleuchtet. Die Frage lautet: Woher wissen wir eigentlich, wie Gott ist? Weil wenn man jetzt so überlegt, Gott ist unsichtbar, wir können ihn nicht sehen. Gott können wir nicht hören oder meistens nicht hören. Es gibt Menschen, die davon berichten, dass sie Gottes Stimme gehört haben, und das finde ich bewundernswert und cool. Ich kenne es persönlich aus meinem Leben nicht, dass auf einmal eine Stimme aufploppt und ich weiß, das war Gott. Und es hat sich auch gezeigt, wenn Menschen sehr stark davon sprechen, dass Gott ihnen gesagt hat, dieses oder jenes zu tun, dann ist es auch manchmal gut, mit einer Portion Vorsicht daran zu gehen, weil manchmal sind es auch eigene Gedanken und Wünsche, und da wird Gott wie ein Esel vor den Karren gespannt. Als drittes ist mir noch eingefallen, so auf die Frage, woher wissen wir, wie Gott eigentlich ist? Das sind Gottes Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn ein Gebet erhört wurde, aber auch, wenn ein Gebet nicht erhört wurde. All das kann uns helfen zu erkennen, wie Gott ein Stück weit ist. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage, woher wissen wir, wie Gott wirklich ist? Es gibt Kritiker von Religion und Glaube, und die werfen generell allen Religionen vor, dass sie eigentlich wie blinde Menschen sind, die auf der Suche sind nach einem Gott und dann sagen, ich habe ihn gefunden und so ist er. Und manchmal wird, um das zu verdeutlichen, ein Gleichnis, eine Geschichte erzählt. Es ist die Geschichte von den Blinden und dem Elefanten. Und ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Können wir das einblenden? Ja, genau. Die Geschichte von dem Blinden und dem Elefanten. Und das Argument geht ungefähr so, dass sie sagen, jede Religion, die sucht so nach der Wahrheit, nach Gott. Und jede Religion hat auch einen Teil von dieser Wahrheit erkannt. Jeder ist da an was dran und beschreibt da was. Aber während jeder irgendwie ein bisschen Recht hat, haben wir alle gleichzeitig nicht recht, weil jeder erkennt ja immer nur ein Stückchen, aber Gott als Ganzes, das kann keiner richtig beschreiben. Und das wird manchmal eben verwendet, um zu sagen, in allen Religionen liegt so ein bisschen Wahrheit, aber ganz zu ernst nehmen muss man es auch nicht, weil es ist ja halt nichts Ganzes. Ich habe mich im Gymnasium in der ersten Klasse mit den Gottesbildern auseinandergesetzt, die die Schülerinnen und Schüler haben. Und wir haben dabei auch dieses Bild diskutiert. Wir haben uns damit auseinandergesetzt und wir haben noch zentrale Erkenntnisse nochmal formuliert. Und eine Erkenntnis war, dass wir festgestellt haben, wenn wir an Gott denken, dann ist es tatsächlich so, dass wir immer nur ein kleines Stückchen von Gott erkennen können. Wir können Gott in seiner Summe, in seiner Gesamtheit, können wir nicht begreifen. Dafür sind wir zu klein oder er zu groß, das kann man sich aussuchen. Aber wir haben uns dann auch noch eine zweite Frage gestellt. Wie kann ich denn mehr von Gott erkennen? Muss ich denn bei diesem kleinen Stückchen bleiben? Und die Schüler haben den Vorschlag gemacht, man könnte doch einfach weitersuchen und weitertasten. Dann kommt man irgendwann vom Rüssel bis zu den Ohrwascheln und merkt, okay, da habe ich jetzt ein weiteres Stück von Gott erkannt. Das wäre eine Möglichkeit, Gott noch mehr auf die Schliche zu kommen. Bei der zweiten Möglichkeit, da haben wir uns gefragt, was ist, wenn dieser Elefant sprechen könnte? Und wenn dieser Elefant hört, wie diese blinden Männer da beschreiben, ja, Gott ist wie eine Schlange oder wie ein stabiler Baum oder wie ein Lederbeutel. Was ist, wenn dieser Elefant sprechen könnte und sich mitteilen könnte und sagen könnte, Moment, ich bin doch noch ein Stückchen anders, als du mich gerade begreifst. Und da ist es doch spannend, dass wir ein Buch haben, wo sich Gott offenbart hat an Menschen, wo er gesprochen hat und wo wir dieses Zeugnis haben, um noch mehr Gott auf die Schliche zu kommen, wie er denn ist. Nämlich auf der Grundlage dessen, was er von sich preisgibt und nicht aufgrund dessen, was wir ertasten können. Und dann kam eine schlaue Schülerin und die hat die allerbeste Erklärung in meinen Augen geliefert. Sie hat vorgeschlagen, man könnte doch jedem dieser Blinden eine Minifigur geben, eine kleine Figur vom großen Elefanten, weil dann kann man am kleinen Modell ertasten, wie denn dieser Elefant im Ganzen aussieht. Und ich glaube, die Schülerin war sich im ersten Moment nicht bewusst, was für ein Volltreffer sie da gelandet hat, weil sie hat damit genau den Kern auch von Weihnachten getroffen. Natürlich kommt Gott an Weihnachten zu uns, um uns nah zu sein und um uns zu erlösen. Aber ich glaube, was aus theologischer Sicht ganz wichtig ist, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um Gott sichtbar zu machen, damit er erkennbar wird, damit wir nicht länger im Dunkeln herumtappen müssen und uns fragen müssen, wie ist denn Gott eigentlich wirklich, weil an Jesus können wir das erkennen. Jesus sagt im Johannesevangelium im Kapitel 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dieses Kapitel 14 ist eigentlich bekannt für dieses berühmte Ich-Bin-Wort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und es ist spannend, dass wir eigentlich diese eine Phrase kennen, aber der Rest vom Kapitel dreht sich eigentlich noch darum, dass Jesus immer wieder sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn ihr mich anschaut, dann erkennt ihr Gott, dann seid ihr auf der richtigen Fährte. Also wenn ihr das mal nochmal durchlesen wollt, unter diesem Aspekt, mit diesem Bild vom Elefanten vor Augen, dann finde ich das voll spannend, wenn man sich mal von der Seite dem Text nähert. Auch in unserem Kolosserbrief, da wird einmal davon gesprochen, im ersten Kapitel, dass Jesus das Ebenbild vom unsichtbaren Gott ist. Also wieder der Gedanke, wenn wir wissen wollen, wie Gott wirklich ist, dann können wir auf Jesus schauen und an ihm können wir es erkennen, wie Gott von seinem Wesen her ist. Denn in ihm, sagt unser Predigttext, ist die ganze Fülle der Gottheit Mensch geworden. Alles, was Gott ausmacht, steckt in Jesus, in diesem kleinen Baby, das irgendwann erwachsen wurde, steckt da drinnen. Das ist ein Geheimnis Gottes. Und das ist etwas, was wir zu Weihnachten feiern und woran wir uns erinnern. In dem kleinen Baby in der Krippe, da ist Gott verborgen im Kleinen. In meinem letzten Punkt möchte ich auch nochmal auf etwas eingehen, wo etwas im Kleinen verborgen ist. Wir können das Bild wieder entfernen. Wir brauchen das jetzt erstmal nicht mehr. Dankeschön. Da geht es darum, dass durch Wachstum etwas sichtbar wird. Ich erlebe das momentan an meinem kleinen Kind, an der Anna, denn da sieht man, dass tatsächlich etwas im Kleinen verborgen ist. Welcher Mensch in Anna drinnen steckt und wer sie sein wird, das ist jetzt nur nicht so ganz zu erkennen. Aber im Laufe ihres Lebens wird sie wachsen und es wird ein Stück weit sichtbarer werden, was da drinnen steckt, in diesem Kleinen. durch Wachstum wird es sichtbar. Und es ist ständig, durch Wachstum wird ständig etwas neu. Vor kurzem ist sie nur rumgelegen und hat geguckt, dann hat sie angefangen zu grinsen und zu lachen. Momentan wächst sie weiter und versucht herauszufinden, wie viel von ihrer Hand passt in den Mund rein. Und irgendwann ist sie noch weiter gewachsen und dann werden sie wieder andere Dinge beschäftigen. Aber durch Wachstum werden Dinge immer sichtbarer, wie sie eigentlich ist. Und ich denke, so ist es auch bei Jesus. Auch bei ihm hat sich im Laufe seines Lebens herauskristallisiert, wer er ist und wie er ist. Durch sein Wirken, durch seine Wunder, durch die Heilungen von Kranken hat er ein Stück weit immer wieder preisgegeben davon, wer er ist, dass er nämlich das Ebenbild vom Schöpfer ist, dass er Gott ist. Und dieser Gedanke vom Ebenbild, das ist etwas, was nicht nur auf Jesus zutrifft, dass er das Ebenbild von Gott ist und in diese Rolle auch hineingewachsen ist im Laufe seines Lebens. Es betrifft, wenn man genau überlegt, denke ich, auch jeden Einzelnen von uns. Denn auch über uns wird ausgesagt in der biblischen Schöpfungsgeschichte, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Die Realität ist leider, dass diese Ebenbildlichkeit nicht immer ganz so zum Vorschein kommt. Und darum möchte ich da diesen Gedanken des Wachstums nochmal ausbreiten. Denn unser Predigttext legt uns so einen Wachstumsprozess auch nahe. Und er gebraucht dabei zwei Bilder. Das ist einmal das Bild vom Verwurzeltsein und dann auch noch das Bild vom Aufbauen. Ich habe keinen grünen Daumen, ich kenne mich mit Pflanzen nicht gut aus, aber so wie ich das beobachtet habe, alles, was Wurzeln hat, wächst auch irgendwie. Vorausgesetzt, es ist noch nicht gestorben, sondern es ist noch eine grüne Pflanze. Wenn es Wurzeln hat, dann wächst es. Und beim Aufbauen ist es genauso. Da wird ein Wort gebraucht, das erinnert an einen Hausbau. Da wächst zwar keine Pflanze, aber auch ein Gebäude aus dem Boden. Und wenn ich daran denke, dass wir als Ebenbilder gerufen sind und geschaffen sind, dann denke ich, dann ist das was, was ein Wachstumsprozess freilegen kann. Das Kleine, das in uns seit unserer Schöpfung verborgen ist, soll durch Wachstum sichtbar werden. Und Orientierung kann uns dabei Jesus geben, der ja das volle Ebenbild gewesen ist. Wenn wir unsere Wurzeln in ihm reinschlagen und uns an ihm orientieren, dann ist eine Wachstumsrichtung schon vorgegeben. Ich möchte das noch an einem Beispiel verdeutlichen. In meiner Jugendzeit, die ist schon ein paar Jahre her, aber in meiner Jugendzeit, da gab es diese Armbänder, WWJD stand da drauf. Vielleicht kennt ihr die. Das steht für What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Genau. Und diese Frage, finde ich, spiegelt genau das wider. Wo habe ich meine Wurzeln drinnen? Woran orientiere ich mich? Was würde Jesus tun? Und um auf diese Frage eine Antwort zu finden, da braucht es eine enge Verbindung. Da muss man ja wissen, was der andere eigentlich denkt und was er will. Nur dann kann ich eine Antwort darauf finden. Und so denke ich, dass wir uns mehr damit beschäftigen sollten und können, was denn eigentlich Jesus will. Und das ist eigentlich nichts anderes, wie sich verwurzeln in dem, wer er ist, wenn wir uns damit beschäftigen, wie sein Lebensweg ausgesehen hat, wie er gewesen ist. Dann werden wir diesem Vorbild von Christus, glaube ich, ein Stück weit ähnlicher. Er als das wahre Ebenbild Gottes und wir auf der Nachfolgespur. Ich möchte jetzt zum Ende nochmal auf Weihnachten zurückkommen, denn vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Wenn ich so an diesen Wachstumsprozess denke, dann löst es auch ein bisschen Stress aus. Da denke ich mal, da habe ich noch ein ganzes Stück weit vor mir zu wachsen, um diesem Ebenbild ähnlicher zu werden. Und so möchte ich jetzt zum Schluss nochmal das Augenmerk auf die Hirten lenken. Denn die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, sie machen sich auf den Weg zur Krippe. Und sie kamen verändert von dort zurück. Man könnte auch sagen, da ist Wachstum passiert in dieser Zeit, wo sie vor der Krippe gestanden haben und Jesus gesehen haben. Sie wurden bewegt, berührt von diesem kleinen Baby in der Krippe. Und es wirkt sich so aus, dass sie, obwohl sie Außenseiter in der Gesellschaft sind, dann überall erzählt haben, diese Botschaft vom Engel, die Botschaft von Gott in dem kleinen Kind, das im Stall geboren worden ist. Was für eine Veränderung und was für ein Wachstum ist da passiert in dieser kleinen Begegnung oder in dieser Begegnung mit dem Kleinen? Ich finde es faszinierend, was da im Verborgenen alles geschieht und möglich wird. Und so wünsche ich uns für diese Weihnachtszeit, dass wir Gottes Wirken im Kleinen und Unscheinbaren auch erleben. Denn wie wir gesehen haben, ist es in der Vergangenheit immer wieder so gewesen, dass Gott sich für das Kleine und Unscheinbare entschieden hat. Sei es das Städtchen Kolossee, sei es das Städtchen Bethlehem oder die Hirten oder ein kleines Menschenbaby. Gott wirkt und zeigt sich immer wieder im kleinen Verborgenen. Möge Gott uns begegnen, uns wachsen lassen und sichtbare Spuren in unserem Leben hinterlassen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.